in dem Wort, in diesem lateinischen Wort steckt das Wort Misere. Ich war mal in Berlin im Deutschen Theater und habe mir eine Vorstellung angeguckt. Richard Wagner, Tannhäuser. Und die Vorstellung war miserabel. Ich erwartete ein historisches Spektakel mit alten Kleidungen von der Wartburgzeit. Und was da dargeboten wurde, war ein ja, mehr oder weniger perverses, modernes Inszenierung. Miserabel. Miserabel ist erbärmlich. Wenn du sagst, ich fühle mich heute miserabel, dann fühlst du dich erbärmlich. Und wenn wir erbärmlich sind, dann befinden wir uns in einem Zustand, wo wir ganz viel Mangel haben. Wo uns Dinge fehlen, wo wir Defizite haben, dann sind wir erbärmlich, miserabel. Und so ist das Thema des heutigen Morgens das Erbarmen Gottes. Gott sieht in unseren Mangel, Gott sieht in unsere Defizite, Gott sieht in all das, was uns fehlt, zum Glücklichsein, zum Vollsein, für die Fülle, und er erbarmt sich. Dieses Erbarmen Gottes ist die erste und wichtigste Eigenschaft Gottes. So stellt er sich vor. Als Mose Gott fragt, ja, sorry, mit wem habe ich es hier überhaupt zu tun? Wer bist du? Da antwortet Gott ihm, Adonai, Adonai, Rachum Vechanun, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig. Barmherzigkeit ist die erste und größte und wunderbarste Eigenschaft Gottes. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Wir finden unseren Predigtext für heute im Epheserbrief, und wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, dann schlagt Epheser 2 auf. Da wollen wir die Verse 4 bis 8 bedenken. Nein, 4 bis 10 bedenken. Noch ein paar Gedanken zu Ephesus. Also die ersten Christen haben keine kleinen Brötchen gebacken. Die sind immer sofort in die Hauptstädte gegangen. Das Römische Reich war eingeteilt in verschiedene Provinzen und die Apostel und die Jünger sind nicht jetzt in die Dörfer gegangen, das hat Jesus gemacht. Also die Kleinarbeit, die Vorarbeit hat Jesus gemacht. Die Apostel gehen in die Hauptstädte. Ephesus ist eine riesige Hafenstadt, heute eine Ruinenlandschaft an der Westküste der heutigen Türkei. Und das Faszinierende an Ephesus ist, genau wie in Jerusalem steht da ein Tempel. Nur in Jerusalem steht der Tempel für den Gott Israels und in Ephesus steht der Tempel für die Göttin Artemis. Und dieser Tempel wurde zu den sieben Weltwundern der Antike gezählt. Das war eine Mondgöttin, die Fruchtbarkeitsgöttin. Bei den Ägyptern hieß sie Isis, bei den Babyloniern Ishtar, bei den Phöniziern Asherah, alles die gleiche Frau. In der katholischen Kirche war es dann später die Mutter Gottes, die fruchtbare Mutter Gottes, die Maria. alles ein Sinnzusammenhang und geschichtlicher Zusammenhang. Und die Epheser sind eine Gemeinde, schätzt mal, wie groß die sind. In dieser Weltstadt, die haben mit 12 angefangen. 12 lassen sich taufen, Paulus predigt in der Synagoge und dann fängt in dieser Weltstadt die Gemeinde mit 12 Geschwistern an. Es ist die einzige Gemeinde, die 2 Briefe bekommt. Ein von Paulus und ein von Jesus Christus. Jesus schickt in der Offenbarung der Gemeinde Ephesus einen Brief. Das ist der 2. Brief, den diese Gemeinde bekommt. Das hat keine andere Gemeinde. Und ich liebe den Epheserbrief, weil er so besonders ist. Wir finden da das tiefste Gebet, das Paulus für eine Gemeinde gesprochen hat. Und wir finden im 1. Kapitel den längsten Satz, den es auf Griechisch in der gesamten Weltliteratur gibt. Es ist der Lobpreis der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes. Er geht von Vers 4 bis Vers 13 ohne Punkt und Komma. Gelobt sei der Gott und Vater, und dann geht es los. Der längste Satz der Weltliteratur in Griechisch. Kommen wir zum Predigtext. Da schreibt Paulus: Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, die wir Tote waren in Sünden, er hat uns mit Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, und hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus, damit er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Zu diesen hat uns Gott zuvor bereitet, dass wir darin wandeln sollen. Wow. Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Liebe. Es gibt wohl keinen Abschnitt in der Bibel, in dem Gottes Wohlwollen, Gottes Gunst und Gottes Zuneigung und seine Barmherzigkeit tiefer ausgedrückt sind als hier. In den Versen 1 bis 3 beschreibt Paulus, wie es früher gewesen ist. Da sagt er: Ihr habt früher unter dem Fürsten dieser Welt gelebt, dem Geist, der in der Welt ist. Wenn wir uns fragen, warum läuft es in der Politik so, wie es läuft? Wenn wir uns fragen, warum nimmt unser Land und die EU und die ganze Welt die Entwicklung, die sie jetzt nimmt? Das ist die Antwort. Weil diese Welt unter dem Fürst dieses Zeitlaufs ist, unter dem Geist, der in der Luft herrscht, und wer ist das? Ist der Widersacher. Und darum beten wir im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Warum sollen wir das beten? Weil auf dieser Erde im Moment noch nicht der Wille Gottes geschieht. Was hier abgeht, ist nicht der Wille Gottes. Es geschieht unter der Herrschaft des Widersachers, unter Gottes Zulassung. Und darum beten wir, dein Reich komme, dein Wille soll auch einmal hier geschehen. Und dann sagt ihr, dann sagt Paulus, aber. Das ist eigentlich mein Lieblingswort. Das göttliche Aber macht alles wirkungslos, was unser Leben zu bestimmen scheint. Wir sind schwach, aber Gott ist stark. Wir sind Sünder, aber Gott bezahlt. Wir sind schuldig, aber das Blut tilgt die Schuld. Wir wissen nicht, aber Gott weiß. Und nun sagt er, ihr wart tot, aber Gott hat euch lebendig gemacht. Wisst ihr, wenn du ohne Jesus lebst, bist du ein lebender Toter. Jesus sagt zu dem, der ihm nachfolgen will, aber sagt, ich habe da erst noch mal ein paar andere Sachen zu regeln, dem sagt er was? Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber komm und folge mir nach. Also der Ruf in die Nachfolge Jesu ist der Ruf ins Leben. Und jetzt sagt Paulus, Gott hat euch lebendig gemacht. Warum denn? Wieso überhaupt? Aus seiner Gnade. Aus seiner Gnade. Weil er das so wollte. Er hätte es auch sein lassen können. Er hätte es auch sein lassen können. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Weil Gott barmherzig bist. Darum bist du gerettet. Weil Gott dich liebt. Darum bist du gerettet. Weil Gott dich sucht. Darum darfst du ihn finden. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Aus durch zu. Aus durch zu. Bald ist wieder Oldtimer-Treffen in Aschen. Ich liebe Nutzfahrzeuge. Und dann stehen die da wieder auf der Wiese, der MAN, der Büssing, ein DKW. Und dann gucke ich mir die Nutzfahrzeuge an, wenn das Wetter nicht so ist wie heute. Wir wollen dieses Aus, durch, zu mit Hilfe eines Kraftfahrzeuges beschreiben. Aus Gottes Gnade ist der Ursprung, ist der Motor. Warum bewegt sich ein LKW? Weil die Kraft irgendwo herkommt. Woher kommt die Kraft beim LKW oder beim Auto? Da explodiert Benzin. Und diese Explosion wird technisch so gelenkt, dass die Kraft dieser Explosion ein Ziel findet. Der Motor. Das ist aus Gnade. Der Motor für deine Errettung ist die Gnade Gottes. Durch den Glauben. Welche Eigenschaft hat der Glauben? Ist das Getriebe? Ist die Kupplung? durch heißt auch mittels. Ja, womit denn? Womit wird die Kraft aus dem Motor übertragen auf die Räder? Durch das Getriebe, durch die Kupplung. Und nur wenn du die Kupplung nicht durchgetreten hast, dann gibt es eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Getriebe und Kurbelwelle. Und das ist der Glaube. Der Glaube ist durch, also vermittelt die Kraftübertragung vom Motor auf die Achse. Der Glaube macht das nicht. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Manchmal tun wir so, als wäre der Glaube ein Werk, das wir tun müssten, damit Gott uns rettet. Und dieses Missverständnis zeigt sich in der Formulierung: Du musst nur glauben. Keiner muss nur glauben. Keiner kann überhaupt glauben. Warum nicht? Warum kann man Glauben nicht tun? Weil Glaube eine Gabe ist. Wir lesen im Vers 7, Gottes Gabe ist es. Nicht du musst nur glauben. Vergiss das. Wir können nicht glauben. Kein Mensch kann glauben. Aber, mein Lieblingswort, aber, du kannst dir Glauben schenken lassen, denn Glaube ist eine Gabe, die der Vater im Himmel in seiner Liebe dir spätestens heute geben möchte. Willst du es haben? Das ist die Frage. Ist nicht die Frage, ob du es tust, ist die Frage, ob du es haben willst. Kannst du sagen, nö, brauche ich nicht. Behalte es mal für dich. Ich hatte Geburtstag. Da habe ich eine Decke bekommen. Eine Wolldecke. Ich mag keine Wolldecken. Was habe ich gesagt? Also, tut mir leid. Nee, lass mal. Ich wollte die Wolldecke nicht haben. Es war doch eine Gabe. Die sollte mir doch Gutes tun. Die war doch gut gemeint. Da hat doch jemand nachgedacht und hat gesagt, wo könnte denn der Marco einen Mangel haben? Vielleicht friert er. Da braucht er doch eine Wolldecke. Was sage ich? Naja, lass mal. So gehen wir oft mit Gott um. Nicht. Gott will dich beschenken und spätestens heute Morgen mit Glauben. Und wenn du sagst, ich habe keinen Glauben, sag Gott, macht nichts, aber ich gebe es dir heute. Und dann hat das Ganze einen Zweck. So ein Büssing, der hat einen Zweck. Der soll Ladung transportieren, meinetwegen vom Bauhof in Diepholz zum Bauhof nach Reden. Das ist der Zweck. Das ist der Sinn dieses Fahrzeuges. Wozu will ich Gott beschenken? Wozu lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Was ist die Absicht, die Gott mit dir hat? Du bist sein Werk, geschaffen in Christo Jesus zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Das ist ganz einfach. Du bist dazu geschaffen, um in die Werke hineinzufinden, die schon fertig sind. Ist das nicht fassbar? Kannst du dir vorstellen, dass das, was du erlebst, vor Gründung der Welt von Gott vorbereitet wurde? Es geht doch gar nicht darum, dass wir bestimmte Dinge machen oder tun oder auch sein lassen. Es geht doch gar nicht darum, tue ich dieses oder lasse ich jenes. Es geht doch gar nicht darum, was ich meine, tun zu müssen. Es geht doch darum, dass Gott für mich etwas vorbereitet hat, das schon fertig ist und dass ich leben darf. Was für ein beruhigender Gedanke. Ihr wisst, dass ich 5 Jahre auf Sylt gewohnt habe. Und da hatte ich eine gute Bekannte, das war die Geschäftsführerin der Kupferkanne, ein Restaurant in Kampen. Und wenn die einlud, dann sagte die immer, ich habe da noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und dann war klar, da ging keiner hungrig nach Hause. Gott hat da etwas für dich vorbereitet. Das ist schon fertig. Das ist schon da. Du musst nur reinfinden. Wenn wir einen Teppich uns angucken und er ist gewebt, dann sieht er von unten aus wie Kraut und Rüben. Das ist die Rückseite des Teppichs. Aber die Oberfläche des Teppichs ist ein wunderbares Muster. Und natürlich können wir nur in unserem Leben oft das Kraut und Rüben sehen. Aber aus Gottes Sicht ist doch das schöne Muster da. Leben heißt, ich finde in die Werke, die schon fertig sind. Es ist alles vorbereitet für dich. Gott hat dein Leben vorbereitet. Und manchmal zergrübeln wir uns. Warum muss das denn jetzt so sein? Und warum ist das nicht anders? Und warum mussten die das machen und ich nicht? Das ist doch gar nicht die Frage. Entscheidend ist doch, dass wir entdecken, Gott hat das, was wir leben sollen, vorbereitet, damit wir ihn verherrlichen. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Ich komme zum Schluss. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er uns beschenkt. Wir haben das nicht verdient, nein, keiner von uns. Aber in seiner Liebe, in dem Überfluss, in dem Reichtum seiner Güte, beschenkt er uns mit Glauben. Willst du es haben? Du bist herzlich dazu eingeladen, in die Werke hineinzuleben, die Gott bereits bereitet hat. Das schenke uns Gott. Amen.